Wir wollen gemeinsam unseren zweiten Thessalonicherbrief ausschlagen. Dort finden wir ja im zweiten Kapitel die sogenannte Paulus-Apokalypse. Und ich lese uns, bevor wir beten, die ersten drei Verse. 2. Thessalonicher 2. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Abend und dass wir unter dem Schutz auch unserer Gesetze und unseres Staates frei und unverboten hier zusammenkommen dürfen und wirklich Gemeinschaft haben dürfen mit dir und untereinander. Und das mögest du schenken. Denn wenn du nicht gegenwärtig bist, dann entsteht wirklich keine echte Gemeinschaft. Du bist aber da. Du hast das versprochen. Du hast gesagt, wo zwei oder drei nach dem Willen Jesu, im Namen Jesu sich versammeln, da bist du mitten unter ihnen. Und so bist du heute Abend gegenwärtig. Und du kennst jeden, der in diesem Raum ist. Du weißt, wo jeder steht, was ihn beschäftigt, was ihn umtreibt, wo er Nöte und Sorgen hat. Und wir danken dir, dass du für jeden heute Abend etwas vorbereitet hast und dass du jedem begegnen möchtest. Und du weißt, dass wir so eine seltsame Art an uns haben, oft für den anderen zu hören und genau an dem vorbeizuhören, das du für uns gedacht hast. Und nun lass uns aufmerksam sein, lass uns Acht haben auf das, was du uns, mir persönlich sagen willst. Lass uns wirklich Hörende sein und Sehende. Und wir danken dir für dein Wort. Danken dir auch für unseren Bruder Holger Steuer. Wir bitten dich für ihn, dass du ihm das Wort fließend schenkst, um die Herzen zu treffen. Gepriesen seist du. Amen.
Bevor ich jetzt in den Text 2. Thessalonicher 2 einsteige, habe ich heute Vormittag an dem lebhaften Echo wieder auf die 70 Jahrwochen gemerkt, wie nötig, wichtig und hilfreich es ist, wenn ihr einfach immer wieder mal dieses prophetische Koordinatensystem der 70 Jahrwochen, in die eben sich alles so einordnen und zuordnen lässt, wenn ihr das vor Augen habt, um hieran auch immer wieder die einzelnen Teile dessen, was wir heute Abend besprechen wollen und in den letzten Tagen schon besprochen haben, auch einordnen zu können. Deshalb habe ich kurzfristig ein bisschen umdisponiert und ich möchte es jetzt wie folgt machen. Ich möchte ein paar Minuten mit euch ganz kurz nochmal die Standortbestimmung an der 70. Jahrwoche machen, auch hinsichtlich dessen, worüber wir jetzt dann reden wollen. Nur ganz kurz, dass ihr das so ein bisschen vom äußeren Rahmen her habt und dann werden wir in den Text selber reingehen. Wir wissen und haben gehört miteinander, dass von dem Ausgehen des Wortes, Jerusalem zu bauen, bis zur Verwerfung des Messias 69 Jahrwochen abgelaufen sind. Und im Jahr 30 mit der Verwerfung Jesu durch sein Volk hat diese Heilsuhr, diese Heilszeit Israels erst einmal einen Halt von Gott bekommen. Gott hält diese Heilszeit der 70 Jahrwochen, die Heilszeit der 490 Jahre, die er sich gesetzt hat, um mit Jerusalem und Israel zu seinem Heilsziel zu kommen. Diese Heilszeit der 490 Jahre, die hält er nach 483 Jahren im Jahr 30 nach unserer Zeitrechnung nach Christus an, weil das Volk Israel Jesus Christus als ihren Messias ablehnt, verwirft und Israel wird jetzt an die Seite gestellt und Gott ruft nun hervor, bildet sich das, was vorher als Geheimnis in ihm war, nämlich die Gemeinde aus allen Nationen. Und diese Gemeindezeit wird jetzt eine Einschubzeit zwischen den 483 Jahren auf der einen Seite und den letzten noch ausstehenden 7 Jahren dieser letzten Danielschen Jahrwoche nach Daniel 9, 24 bis 27. Dazwischen setzt Gott jetzt einfach sein Geheimnis hinein, den Einschub, die Zeit der Gemeinde und spart so lange diese letzten 7 Jahre der Heilszeit Israels noch aus. Und wenn ihr euch das jetzt auf der Folie anschaut, fangen wir jetzt also nicht mit allen 70 Jahrwochen an, sondern gucken uns jetzt nur speziell diese 70. Jahrwoche an. Ihr habt links Einschub Gemeinde und ihr habt rechts das tausendjährige Reich. Auf das geht's zu, zunächst auf die Aufrichtung dieses tausendjährigen Friedensreiches, Königreiches Jesu auf dieser Erde in Erfüllung aller alttestamentlichen Verheißungen. Die Schwerter zu Pflugscharen und der Wolf neben dem Lamm und. Keine Sünde mehr auf dem Gebirge. Das Gesetz wird ausgehen von Zion und. Dieses tausendjährige Reich, auf das geht's zu als erste große Heilsetappe. Und zwischen dem Einschub Gemeinde, zwischen der Gemeindezeit, in der wir heute leben, und diesem kommenden Reich Gottes auf dieser Erde, dazwischen liegen also diese letzten 7 Jahre aus diesem Heilszeitkontingent Gottes mit seinem Volk Israel. Und diese letzten 7 Jahre, haben wir gehört, sind zweigeteilt, laufen ab in 2 mal 3,5 Jahren. In der Offenbarung ganz oft wird diese Zweiteilung erwähnt, in dem 2 mal 42 Jahre oder 2 mal 1260 Tage für bestimmte Ereignisse in der Offenbarung genannt werden. Also diese Zweiteilung ist ganz zentral im prophetischen Wort. Die ersten 3,5 Jahre werden gekennzeichnet sein durch Verführung, nicht nur, aber vom Schwerpunkt her Verführung, der weiße Antichrist. Und die zweiten 3,5 Jahre durch Verfolgung. Hier wird der Antichrist sein wahres Gesicht zeigen. Solange die Gemeinde noch auf Erden ist, solange noch Gemeindezeit ist, solange diese Einschubzeit noch läuft, ist die Gemeinde bzw. der in der Gemeinde wirksame und wohnende Heilige Geist das Aufhaltende, dazu werden wir noch kommen in 2. Thessalonicher 2, das Aufhaltende, was das Offenbarwerden des Antichristen, des Menschen der Gesetzlosigkeit aufhält. Der Heilige Geist in der Gemeinde hat aufhaltende Wirkung und die Bestimmung von Gott her der Gemeinde ist, Aufhaltendes zu sein. Dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das schon wirksam ist, kann sich noch nicht frei auswirken bis ins Offenbarwerden dieses Antichristen, dieses Menschen der Gesetzlosigkeit hinein, sondern die Gemeinde ist hier immer noch von Gott her gesetzt als das Aufhaltende. Und solange sie da ist, kann dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, der Antichrist, noch nicht seine Herrschaft antreten und noch nicht die Macht übernehmen. Und dann kommt die Entrückung. Die Entrückung der Gemeinde, der Herr kommt zu seiner Gemeinde in Wolken, werden wir dann dem Herrn entgegengerückt werden und mit ihm in die Himmel zunächst entrückt werden. Mit dieser Entrückung der Gemeinde ist das Aufhaltende auf Erden weg. Und jetzt kann es zum Offenbarwerden des Antichristen kommen. Es kommt nun zum Startpunkt dieser letzten 70. Jahrwoche. Und dieser Startpunkt wird in Daniel 9 bezeichnet als diesen Friedensbund, den der Antichrist mit den vielen des Volkes Israels und den Nationen machen wird. Er wird das Nahostproblem lösen und wird sich für das Volk Israel als der Friedensbringer darstellen. Und sie werden ihm zufallen, auf seine Verführung reinfallen und ihn als den Antichrist, den anstatt Messias annehmen. Und das wird dann sozusagen die Zuspitzung des Abfalls sein, der große Abfall, dass das Volk Gottes auf diesen Antichristen hereinfallen und mit ihm in diesen Bund eintreten wird. Darum ist der Abfall quasi gleichzusetzen mit diesem Friedensbund des Antichristen, und das bildet den Startpunkt für die letzten 7 Jahre. Die Gemeinde in dieser Zeit, wenn ihr die Gemeindelinie seht, ist oben beim Herrn. In den ersten 3,5 Jahren, da gilt, was wir schon hatten bei den Siegelgerichten, Offenbarung 6, dieser weiße Reiter, er zog aus, siegend und um zu siegen. Ja, das beginnt jetzt und spielt sich ab hier in dieser ersten Hälfte. Gleichzeitig parallel dazu spielt sich ab, was wir in Offenbarung 11 lesen, die Wirksamkeit der zwei Zeugen, Mose und Elia, die auftreten und hier ein mächtiges, kraftvolles Zeugnis für Gott in dieser Welt ablegen und auch viele durch sie zum Glauben kommen. Zur Mitte dieser letzten Jahrwoche, nach 3,5 Jahren, wird der Antichrist dann diesen Friedensbund mit Israel brechen, sein wahres Gesicht zeigen, die Opfer, der Tempeldienst, der bis dahin offensichtlich von ihm eingeführt und garantiert stattgefunden hat, der wird jetzt wieder abrupt beendet. Der Antichrist wird sich in den Tempel setzen, als Gott anbeten lassen. Das beschreibt Daniel und Jesus als den Gräuel der Verwüstung, der stattfinden wird an heiliger Stätte, wenn der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt und als Gott anbeten lässt. Das zur Mitte dieser Jahrwoche. Und damit beginnt mit diesen zweiten 3,5 Jahren das, was die Bibel die Drangsal Jakobs, die große Trübsal nennt. Das, was wir hier in der Endzeitrede miteinander angeschaut haben, wo Jesus sagt, das wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie vorher nie gewesen ist und auch danach nie mehr sein wird. Und wenn der Herr diese Zeit nicht abkürzen würde, würde kein Mensch errettet werden. Während das hier auf Erden abläuft, diese letzten 7 Jahre, ist die Gemeinde beim Herrn und wird also vor dem Bema Christi, vor dem Richterstuhl Christi, ihr ganz persönliches Gemeindegericht erfahren. Und das ist kein Gericht, in dem es um errettet sein oder verloren sein geht, sondern hier geht es um die Vollendung der Gemeinde, dass all das geklärt wird im Leben der Gläubigen, was sie hier auf Erden nicht geklärt haben, damit sie heilig und tadellos seien und alles, was nichts taugt vor ihm, alles, was nur Holz, Heu und Stroh ist im Leben der Gläubigen, das wird da im Feuer verbrennen. Und bleiben wird nur das, was hier Ewigkeitswert hat, Gold, Silber, edle Steine. Das findet da statt von dem Bema Christi. Und es ist nötig, damit die Gemeinde vollendet wird, ihrem Haupt, dem Christus, gleichgemacht wird. Und mit ihm zusammen als sein Leib all die Gerichts- und Heilsaufgaben dann überhaupt wahrnehmen kann, die dann kommen sollen. Oder wollen Sie das so, wie Sie jetzt sind? Also ich nicht. Darum brauchen wir dieses Bema Christi, in dem wir von ihm vollendet und durchgerichtet werden. Und wir wissen, Gericht bei Gott hat es immer auch mit dem Heil zu tun. Was ich nicht mehr einzeichnen konnte bei dieser himmlischen Linie, einfach, da bin ich nicht so gut in PowerPoint-Sachen, das habe ich nicht mehr hingekriegt, da in der Mitte noch was reinzumalen. Quasi zur Mitte dieser Jahrwoche wird parallel zu dem Brechen des Bundes hier auf Erden, wird im Himmel dann das Geheimnis Gottes vollendet sein. Das heißt, dann wird Christus die Gemeinde dem Vater darstellen und dann wird die Gemeinde, insoweit die als das Geheimnis Christi bezeichnet wird, wird vollendet sein. Und Satan, der bis dahin immer noch Zutritt hat zum Thronsaal Gottes, der wird dann mit seinen Anhängern aus dem Himmel auf die Erde hinabgeworfen. Sodass die Eskalation auf der Erde mit dem Brechen des Bundes und dem Beginn der großen Drangzahl, diese Eskalation auf Erden hat ihre Korrespondenz, ihre innere Beziehung zu dem, was parallel in der Himmelswelt abläuft, nämlich die Vollendung der Gemeinde und dem Hinabwurf des Satans auf diese Erde. Und das heißt, er ist sehr wütend, denn er weiß, dass er wenig Zeit hat. 3,5 Jahre, um genau zu sein. Und am Ende wird dann die Wiederkunft Christi stehen mit allen seinen Heiligen. Mit allen seinen Heiligen. Er wird zusammen mit seiner Gemeinde wie es verheißen ist, auf den Ölberg kommen zur Rettung des Volkes Israel, die in großer Bedrängnis stehen werden. Und dann wird er kommen mit der Gemeinde und Israel aus dieser großen letzten Bedrängnis, dieser Schlacht Harmagedon und was sich da alles so mit verbindet, dann eben befreien. Der Antichrist wird in den Feuersee geworfen, der falsche Prophet auch. Satan hingegen wird noch nicht in den Feuersee geworfen, sondern erstmal nur für 1000 Jahre gebunden. Er nach diesen 1000 Jahren noch einmal kurz freigelassen werden wird, um nochmal die Menschen zu verführen und zu zeigen, dass diese äußere Herrlichkeit noch nicht reicht, sondern die innere Veränderung hinzukommen muss. Und das wird aber nur ganz kurz gehen und dann wird auch der Satan in den Feuersee geworfen werden. 2. Thessalonicher Brief. Der 2. Thessalonicher Brief wurde von Paulus wahrscheinlich nur wenige Monate nach dem ersten Brief an die Thessalonicher geschrieben. Um das Jahr 51, 52 hat Paulus geschrieben von Korinth aus auf seiner 2. Missionsreise. Wir erinnern uns, Rainer hat ja am Mittwoch drüber gesprochen. Und da die Gemeinde in Thessalonich wiederum nur wenige Monate vor Abfassung des 1. Thessalonicher Briefes entstanden war, befinden wir uns also hier mit dem 2. Thessalonicher Brief immer noch in der Frühphase dieser jungen Gemeinde. Diese Gemeinde existiert 1,5, möglicherweise 2 Jahre. Also sagen wir mal so Mittelwert, diese Gemeinde existiert circa 1,5 Jahre. Und jetzt lest bitte mal die beiden Thessalonicher Briefe und schaut, was der Apostel Paulus dieser jungen Gemeinde, diesen jungen Christen zumutet. Und dann vergleicht das mit dem, was wir heute jungen Christen zumuten. Ja? Also da hat Paulus überhaupt keine Scheu, diese großen Dinge anzusprechen. Und das ist erstaunlich. Das ist kein Prophetieseminar für Leute, die Jahrzehnte dabei sind, sondern das gehört zur Anfangsbelehrung des Apostels Paulus. Diese beiden Thessalonicher Briefe und der Galaterbrief, das sind die ältesten uns erhalten gebliebenen Paulusbriefe. Paulus hatte beunruhigende Nachrichten über die Situation der Gemeinde erhalten. Auf der einen Seite hatten die Verfolgungen von außen stark zugenommen, lesen wir in Kapitel 1. Auf der anderen Seite waren in der Gemeinde selbst Irrlehrer aufgetreten, die behaupteten, der Tag des Herrn sei bereits angebrochen. Und dadurch war erhebliche Verwirrung in der Gemeinde entstanden, die offenbar sogar so weit ging, dass einige aus der Gemeinde in der Erwartung des baldigen Endes keiner geregelten Arbeit mehr nachgegangen sind. Wir lesen von diesem Problem in Kapitel 3 ab Vers 6. Das habe ich auch in unserer Zeit oft gehört. Wenn irgendwelche Endzeitprediger auftreten und dann wird alles verkauft und man macht nichts mehr, man arbeitet nichts mehr und singt nur noch Halleluja und wartet auf diesen prophezeiten Tag. Und so eine ähnliche Problematik muss da damals in der Thessalonicher Gemeinde auch aufgetreten sein. Und gerade bei Christen, die in einer lebendigen Erwartung des wiederkommenden Herrn leben, besteht die besondere Gefahr der Anfälligkeit für überhitzte und unnüchternde Endzeitaussagen. Gerade bei den Christen, die in einer lebendigen Erwartung zum Herrn stehen, besteht die besondere Gefahr, dieses sich hingezogen fühlen zu Leuten, die dann Berechnungen anstellen mit Terminen über die Wiederkunft Jesu oder die dann mit Nachrichten über Planetenkonstellationen kommen, die jetzt das Ende der Welt vorhersagen oder wo politische Tagesereignisse dann sofort hochstilisiert werden für voreilige Ankündigungen des nahenden Endes. Gerade die, die besonders in dieser Erwartung zum Herrn leben, sind hier besonders anfällig. Bei den anderen, die schon längst eingeschlafen sind, besteht diese Gefahr überreizter Erwartung naturgemäß nicht. Die schlafen ja. Doch durch die vielen Falschmeldungen ist das prophetische Wort erheblich in Verruf gekommen. Doch wenn auch Irrlehrer und Falschmeldungen durch das prophetische Wort angelockt werden wie Insekten vom Licht, ist das doch noch kein Grund, das prophetische Wort in irgendeiner Weise fahren zu lassen. Also wir hatten im Garten früher, immer draußen war eine wunderbare Laterne. Und wenn es denn dunkel wurde, die Laterne angemacht wurde, dann hat es mich manchmal richtig geekelt, was für Schwärme an erstaunlichsten Insekten und Faltern alle um diese Laterne, dieses eine Licht in der Dunkelheit, was da für Insekten immer rumschwirrten. Ja, was haben wir denn nur gemacht? Licht aus? Ist das die Alternative? Weil Insekten angezogen werden vom Licht. Ist die Alternative, die einzige Lichtquelle in der Finsternis auszumachen? Die Bemerkung übergehen wir. Wisst ihr, genau das ist es, was viele mit dem prophetischen Wort gemacht haben. Da haben sich so viele Motten und Insekten um diese Lampe des prophetischen Wortes, wie es Petrus nennt, immer wieder getummelt, dass viele sagten, das Licht schalten wir ab. Schalten wir ab. Aber das ist doch nicht die Alternative. Da sage ich doch dann lieber bei mir im Haus Fliegengitter anbringen. Fliegengitter anbringen, damit diese ganzen Insekten bei mir nicht in mein Haus reinkommen. Das ist die Alternative. Aber nicht Licht ausmachen. Versteht ihr? Darum geht's auch im Umgang mit dem prophetischen Wort, im Umgang mit überreizten Erwartungen, im Umgang mit Falschmeldungen. Nicht das, was Licht des prophetischen Wortes ausmachen und sagen, ach, nichts Genaues weiß man nicht und so viel Mist damit schon gelaufen, wollen wir gar nicht mehr. Nicht so. Sondern Fliegengitter einbauen. Prüfmaßstäbe des Wortes Gottes haben, damit nicht jedes Insekt reinkommt in das Haus unseres Lebens. Das ist die richtige Antwort darauf. Und so wendet sich Paulus in seinem Brief nicht gegen die lebendige Erwartungshaltung der Gemeinde und sagt, Leute, nun kommt mal wieder runter, der Herr kommt noch lange nicht, lehnt euch zurück, richtet euch gut ein und nehmt das Ganze nicht so heiß. Das sagt Paulus nicht. Paulus wendet sich nicht gegen die lebendige Erwartungshaltung der Gemeinde, sondern nur gegen die unbiblischen Falschmeldungen, der Tag des Herrn sei bereits angebrochen. Und er wendet sich gegen die unnüchternen Schlussfolgerungen, Erschütterung, Erschrecken, keiner geregelten Arbeit mehr nachgehen. Und so wollen auch wir es halten. Worin bestand das Problem der Thessalonicher? Worin bestand eigentlich das Problem der Thessalonicher? Wir lesen in 2. Thessalonicher 2, 1 bis 2, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Es geht also um die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unser Versammeltwerden zu ihm hin. Mit anderen Worten, es geht hier um die Entrückung der Gemeinde. Diese Worte Ankunft des Herrn Jesus und unser Versammeltwerden zu ihm hin beschreiben die Entrückung der Gemeinde. Dem Herrn entgegen in die Luft, so wie Paulus es dieser Gemeinde wenige Monate zuvor in 1. Thessalonicher 4, den Versen 13 bis 18 geschrieben hatte. Und diesbezüglich waren die Thessalonicher von Menschen, die sich auf den Heiligen Geist, auf das Wort Gottes und auf angeblich von Paulus stammende briefliche Mitteilungen beriefen. Erschüttert und erschreckt worden. Erschüttert und erschreckt worden. Wodurch waren die Thessalonicher erschüttert und erschreckt worden? Durch die Aussage, der Tag des Herrn sei bereits da, sei schon angebrochen. Das ist die Aussage, durch die die Thessalonicher erschüttert und erschreckt wurden. Der Tag des Herrn ist bereits da, ist bereits angebrochen. Wenn sich der Ausdruck der Tag des Herrn auf die Entrückung der Gemeinde beziehen würde, dann wäre nicht nachvollziehbar, weshalb die Thessalonicher darüber erschrocken und erschüttert sein sollten. Wenn ich euch sage, heute Abend ist die Entrückung zum Herrn, seid ihr erschüttert, erschrocken? Da sind wir doch froh. Da freuen wir uns doch. Also warum? Die Entrückung ist doch Grund zur Freude und nicht Grund zur Erschütterung und zum Erschrecken. Es kann auch nicht die Erschütterung darüber gewesen sein, sie hätten die Entrückung verpasst. So wie mir es als Kind einmal gegangen ist, als ich aufgewacht bin nachts und meine Mutter war nicht da und ich dachte, jetzt war die Entrückung und ich bin hier. Ja? Also, das kann auch nicht der Grund für die Erschütterung, das Erschrecken gewesen sein, denn Paulus und seine Mitarbeiter, die waren ja noch da, die schreiben gerade einen Brief. Ja? Also, das kann es auch nicht gewesen sein. Des Rätsels Lösung liegt in dem rechten Verständnis des Ausdrucks der Tag des Herrn. Der Ausdruck Tag des Herrn meint nicht die Entrückung, meint nicht das Wiederkommen des Herrn zu seiner Gemeinde, sondern mit dem Ausdruck der Tag des Herrn, im Alten Testament auch der Tag Jehovas, der Tag Jahwes, das ist identisch. Ja, Tag Jahwes, Tag Jehovas, Tag des Herrn. Das eine ist nur die Übersetzung des anderen oder die Übertragung in diesem Sinne, weil man den Gottesnamen nicht aussprechen wollte, wurde es in der Septuaginta immer nur mit dem Tag des Herrn übersetzt, was im Alten Testament, im Hebräischen immer Tag Jahwes oder Tag Jehovas heißt. Das ganze Alte Testament ist von Aussagen über diesen Tag Jahwes, den Tag des Herrn, voll. Ganz viele Stellen. Und statt vieler eine, Joel 1, Vers 15, wehe über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Dieser Tag des Herrn wird im Alten Testament bei den Propheten immer beschrieben als ein Tag des Gerichts, als eine Zeit des kommenden Zornes Gottes. Und darum war der Tag des Herrn nichts Erfreuliches, sondern etwas, wovor man erschrecken konnte. Die Wiederkunft Jesu zu seiner Gemeinde, die Entrückung, die wird vielmehr mit Ausdrücken bezeichnet wie Tag Jesu Christi oder Tag Christi Jesu oder Tag des Herrn Jesus oder auch manchmal einfach nur der Tag. Das sind die Ausdrücke für die Entrückung. Statt vieler, Philipper 1, Vers 6, ich bin dessen in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Bis auf diesen Tag, wo der Herr zu seiner Gemeinde kommt, die Gemeinde zu sich nimmt, sagt Paulus hier für die Philipper, bin ich in guter Zuversicht, dass der, der es in euch angefangen hat, es bis zu diesem Tag auch vollenden wird. Das ist eine Verheißung, die wir auch immer wieder für uns vom Herrn aus ganz festhalten können. Dass der es angefangen hat in uns, der wird es auch vollenden. Und nur deshalb habe ich Heilsgewissheit. Nur deshalb habe ich Heilsgewissheit. Sonst könnte ich mir nicht trauen. Weiß ich, ob ich morgen noch glaube? Weiß ich, ob mich irgendwas ereilt an Schicksalsschlägen, die mich im Glauben vielleicht irre werden lassen? Weiß ich, ob es mein ganzes Leben hält und ausgerechnet die letzten 3 Tage vorher nicht mehr? Woher soll ich das wissen, wenn es in mir begründet wäre? Könnte ich nie gewiss sein. Nie. Nur indem ich weiß, alles ruht auf ihm. Und er hat versprochen, mich an sein Ziel zu bringen. Er wird es vollenden. Da begründet sich Heilsgewissheit. Nur da. Die Bezeichnung der Tag des Herrn bezeichnet also die Zeit des kommenden Zornes Gottes, wie sie in Offenbarung 6 bis 19 mit all den schrecklichen Ereignissen der Siegel, Posaunen und Zornschalengerichten geschildert wird. Und die Erschütterung und das Erschrecken der Thessalonicher stand nun in unmittelbarem Zusammenhang mit dem, was Paulus ihnen in 1. Thessalonicher 5, den Versen 1 bis 9, also im unmittelbaren Anschluss an die Schilderung über die Zeit der Entrückung, geschrieben hatte. Da hatte Paulus ihnen geschrieben, dass sie als Gläubige nicht zum Zorn gesetzt seien wie die übrigen Menschen, sondern zur Errettung. Und dass dieser kommende Tag des Herrn sie nicht wie ein Dieb ergreifen würde, so wie die übrigen Menschen, über die ein plötzliches Verderben kommen werde. So hatte Paulus es ihnen geschrieben, nachdem er ihnen von der Entrückung erzählt hatte. Doch durch die Eskalation der Verfolgungen war offensichtlich schon mal der Eindruck aufgetreten, die Verfolgung, die Drangsal, die eskaliert, wird immer schlimmer. Vielleicht ist das jetzt doch schon diese große Drangsal. Und als dann noch der Ruf erschallte, der Tag des Herrn ist bereits da, und die Leute, die das sagten, sich darauf berufen haben, dass ihnen das der Geist Gottes gezeigt hätte und dass sie das im Wort gefunden hätten und Paulus hätte das sogar geschrieben, da sind die Thessalonicher völlig irritiert gewesen, durcheinander gekommen und dachten, dass sie nun doch durch diese schreckliche Zeit der Gottesgerichte hindurchgehen müssten. Und dass der Anbruch bereits da sei. Und diese Vorstellung, in diesen kommenden Tag des Herrn, in diese schreckliche Gerichtszeit hineingehen zu müssen, wo sich der ganze Zorn Gottes über die Menschheit entlädt, hier hineingehen zu müssen, obwohl sie doch dachten, dass sie nicht gesetzt sind zum Zorn, als die, die zu Christus gehören und errettet sind von diesem kommenden Zorn. Dass das jetzt doch so sein sollte. Diese Vorstellung verursachte bei ihnen Erschütterung und Erschrecken. Gegen diese Falschmeldung, der Tag des Herrn ist bereits da, wir befinden uns bereits im Anbruch der großen Zorngerichte Gottes, wir müssen noch durch die Zeit des Zornes Gottes hindurch. Gegen diese Falschmeldung bezieht Paulus Stellung, indem er darauf verweist, dass das gar nicht sein kann. Denn zunächst müssten zwei Dinge kommen, bevor dieser Tag des Herrn anbrechen kann. Es braucht zwei Voraussetzungen, die zuerst kommen müssen, bevor dieser Tag des Herrn anbrechen kann. Zwei Dinge müssen zuerst kommen. Der Abfall und das Offenbarwerden des Menschen der Gesetzlosigkeit. Eine Bezeichnung für diese Person, diesen letzten Weltherrscher, der von Johannes der Antichrist genannt wird. Also Paulus sagt, der Tag des Herrn, der kann noch gar nicht da sein. Denn bevor dieser Tag des Herrn anbricht, muss zuerst der Abfall gekommen sein. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar geworden sein. Paulus schreibt in Vers 3, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, der Tag des Herrn, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst, der Abfall komme und geoffenbart worden sei, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens. Bevor der große Gerichtstag des Herrn über alle Völker hereinbrechen wird, müssen diese erst in vollem Sinne gerichtsreif sein. Erinnern wir uns, dass sogar Gott zu Abraham sagt, dass erst mal über 400 Jahre das Volk Israel in Ägypten leben muss, bevor er ihnen das Land Kanaan geben kann, weil die Sünde der Völker, die dort in Kanaan lebten, noch nicht voll war. Noch nicht voll. Wie Gott das berechnet, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es das bei Gott gibt. Dass Gott offensichtlich sagt, bis hierhin und nicht weiter. Dass aber auch umgekehrt sagt, bis dahin gebe ich Raum. Bis dahin muss die Sünde, die Gottlosigkeit des Menschen ausreifen. Und ihr erinnert euch an Matthäus 13, dieses Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen. Da wollen sie auch das Unkraut gleich ausreißen. Und da sagt der Herr, nein, nein, Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Das heißt, beides, die Gemeinde, das Gute, der Glauben, aber auch die Sünde, die Gottlosigkeit, die Gesetzlosigkeit. Beide Linien, Weizen und Unkraut, müssen ausreifen bei Gott, müssen ihre letzte Ausreife erfahren. Und diese Ausreife der Gottlosigkeit des Menschen, diesen letzten Tiefpunkt der menschlichen Autonomie und Selbstbehauptung, diesen letzten Tiefpunkt finden wir erst im Reich des Antichristen, dem der große, radikale, flächendeckende Abfall des Menschen von Gott vorausgehen muss. Der Abfall von Gott und das Offenbarwerden des Menschen der Gesetzlosigkeit, die stehen in einer inneren Beziehung. Die bedingen einander. Der Abfall von Gott geht dem offenbaren Herrschaftsantritt des Antichristen voraus. Der kann überhaupt seine Herrschaft nur antreten, weil es vorher zum Abfall gekommen ist. Sonst könnte er gar nicht seine Herrschaft antreten. Gleichzeitig bildet die Vergötterung des Antichristen durch die Menschen seinerseits die letzte Stufe, die absolute Verkörperung und Ausreife dieses Abfalls von Gott, sodass dieser Bund mit dem Antichristen ja dann auch als der Abfall bezeichnet wird, der quasi dann die Initialzündung gibt für den Ablauf dieser letzten 7 Jahre für den Tag des Herrn. Deshalb kann der Tag des Herrn nicht kommen, ohne dass es zuvor als letzte Ausreife der Gottlosigkeit zum Abfall und Offenbarwerden des Antichristen gekommen ist. Der Entrückung der Gemeinde müssen diese beiden Merkmale des Tages des Herrn nicht zwingend vorausgehen. Deshalb wartet die Gemeinde auch nicht auf die Parousie des Antichristen, wie es hier in Vers 9 genannt wird, im Gegenstück zur Parousie des Christus, Ankunft. Die Gemeinde wartet nicht auf die Ankunft des Antichristen, sondern sie wartet auf die Ankunft ihres Herrn. Und hier kann es ganz schnell zu falschen Fixierungen auf die falschen Personen und die falschen Ereignisse kommen. Es gibt Leute, die also unglaubliche Spezialisten darin sind, jetzt überall den Antichristen zu hören, zu sehen, zu erwarten. Du hast manchmal den Eindruck, dass sich unglaublich viel von ihrer inneren Einstellung auf diesen Antichristen fixiert und nicht auf den Christus, der zu ihnen kommt. Und dann hat dieser Antichrist tatsächlich im Leben und in der Erwartung der Gläubigen genau das erreicht, was er will, sich nämlich an die Stelle des Christus zu setzen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da setzt er sich in der Erwartung der Christen an die Stelle des Christus. Mit einmal gucken die alle auf den und warten die auf den. Also, der Entrückung der Gemeinde müssen diese beiden Merkmale nun nicht zwingend vorausgehen. Aber, sowohl der Abfall als auch das Offenbarwerden des Antichristen kommen ja nicht über Nacht. Das ist ja kein plötzliches Ereignis, das sich in keinster Weise entwickelt oder angebahnt hat und mit einmal von jetzt auf sofort ist der Abfall da und ist der Antichrist da. So ist es ja nicht. Sondern der Abfall und das Offenbarwerden des Antichristen haben doch ihrerseits eine Vorgeschichte und eine Entwicklungsphase. Und diese Anbahnung, diese Wirkungsgeschichte des Abfalls, hier im Text auch das Geheimnis der Gesetzlosigkeit genannt, die schon wirksam ist. Dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das schon wirksam ist, das beschreibt die Anbahnung, die Wirkungsgeschichte des Abfalls. Und auch das Offenbarwerden des Antichristen bedingt doch, dass er vorher schon als politische Person in eine bestimmte Position gekommen ist. Denn er kann ja nicht binnen 24 Stunden mit einmal in diese Position hineinkommen, dass er da diesen Friedensbund garantieren und in diese Stellung kommen kann. Also, das bedeutet, dass sehr wohl die Gemeinde in dieser Anbahnung und Wirkungsgeschichte des Abfalls und Offenbarwerdens des Antichristen durchaus mit hineingenommen ist und heute schon, mit wachen Augen wahrnehmen kann. Wir sehen heute bereits die Wirkungsgeschichte, die Anbahnung des Abfalls und des Offenbarwerdens des Antichristen. Der Apostel Johannes, der spricht in seinem ersten Brief, 1. Johannes 4, Vers 3, von einem Geist des Antichristen, der heute schon wirksam ist. Also bevor die Person des Antichristen kommt, gibt es schon einen Geist des Antichristen, der in den Menschen die Person des Antichristen vorbereitet. Und dieser antichristliche Geist, das wäre hochinteressant, jetzt mal darüber eine Freizeit zu halten, was ist das eigentlich, dieser Geist des Antichristen, wo der sich zeigt, manifestiert, äußert, beeinflusst. Dieser Geist des Antichristen ist heute schon kräftig am Wirken. Ja, das erleben wir, das sollen wir erkennen, dafür sollen wir Augen haben. Es gibt einen Geist des Antichristen und Johannes sagt auch in 1. Johannes 2, Vers 18, dass der Antichrist kommt. Der Antichrist. Aber auch heute schon, sagt er, sind viele Antichristen geworden. Also es gibt auch Vorläufer des Antichristen. Und deshalb hat die Beschäftigung mit Geist, Wesen und Person des Antichristen und vor allem auch mit der auf den Antichristen hinführenden Linie des Abfalls, die sein Offenbarwerden überhaupt erst ermöglicht, eine große Bedeutung für die Gemeinde aller Zeiten. Ist eben kein Thema, was nur ganz hinten interessiert, sondern das hat die Gemeinde aller Zeiten interessiert, weil dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit, dieser Geist des Antichristen und die Vorläufer des Antichristen immer schon in der Geschichte auf verschiedenen Ebenen tätig waren. Ganz früh in der Zeit der Gemeinde Kaiser Nero. Der wurde bereits von den Christen damals als Antichrist identifiziert, in der ganzen antichristlichen Struktur seines Herrschaftsanspruchs, seines Wesens und seiner ganzen Herrschaft, wie die sich äußerte. Da haben die schon gesagt, dieser Nero ist der Antichrist. Falsch war, dass sie glaubten, er ist der Antichrist. Das war ein Irrtum. Aber ein Antichrist, ein Vorläufer, einer im Geist des Antichristen, das war er wohl. Und was ist mit der Gemeinde, die Adolf Hitler als den Antichristen ausgemacht hat? War das ein dummes Versehen? Nein. Falsch war, dass sie dachten, es sei schon der Antichrist. Richtig war, dass sie erkannt haben, er ist ein Antichrist, im Geist des Antichristen, im Wesen des Antichristen tätig, in einem antichristlichen System und sich ihm verweigert haben, nicht den Eid auf ihn geleistet haben, sich versucht haben, ihm zu entziehen und seinem Anspruch. Das haben sie gemacht, indem sie sich mit den Texten beschäftigt haben, die von dieser antichristlichen Zeit gesprochen haben. Und da hatten sie eine Orientierung in ihrer Zeit, zum Beispiel im Dritten Reich. Also das ist auch die Aktualität dieser Texte. Selbst da, wo wir sagen, dass wir in dieses letzte Reich, dieses letzten Antichristen, nicht hineinkommen würden. Weil wir also in dieser Anbahnungsphase, in dieser Wirkungsgeschichte, in dieser Zeit, wo der Geist des Antichristes wirksam ist, wo es die Vorläufer des Antichristen gibt, weil wir in dieser Zeit leben. Deshalb wollen wir nach den Linien des Abfalls noch fragen, die auf den Antichristen hinführen und in seiner Anerkennung und Huldigung ihren Höhepunkt finden. Heute geht es mir also um den Abfall und morgen früh soll es dann um das zweite Merkmal gehen, um das Offenbarwerden des Antichristen. Heute Abfall, morgen in Teil 2 das zweite Merkmal, Offenbarwerden des Antichristen. Jetzt möchte ich noch kurz mit uns die Linien des Abfalls anschauen. Die Wirkungsgeschichte des Abfalls, die, kann man sagen, Quellflüsse des Abfalls. Der Jordan, habe ich gerade jetzt wieder im Herbst erlebt, der Jordan hat drei Quellflüsse. Drei Quellflüsse, die diesen Jordan, diesen Todesfluss, speisen. Aus drei verschiedenen Gebieten drei Quellflüsse, die dann in diesen Jordan münden. Und so gibt es auch drei Quellflüsse des Abfalls. Drei Quellgebiete des Abfalls von Gott. Und wir wollen immer fragen, wer fällt eigentlich wovon ab? Das ist erstens, das erste Quellgebiet des Abfalls ist die Welt. Die Welt fällt ab von Gott, dem Schöpfer, und von der Schöpfungsordnung Gottes. Davon fällt die Welt ab. Das Volk Israel, das fällt von ihrem wahren Messias ab und von der Bundesverheißung, die Gott ihnen gegeben hat. Und die Gemeinde, die fällt von ihrem Herrn, Jesus Christus, ab und vom biblischen Glauben. Das sind die drei Quellgebiete des Abfalls. Wer fällt wovon ab? Also, der Abfall von Gott vollzieht sich in drei großen Bereichen. Im Bereich der Welt, im Bereich des Volkes Israel und im Bereich der Gemeinde. Im Bereich der Welt vollzieht sich der Abfall auf den Linien von 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Das sagt Paulus durch den Heiligen Geist voraus. Dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden sein. Und jetzt folgt ein Charakteristikum, wie dieser Mensch, der gottlose Mensch, in seiner Gottlosigkeit ausreift in der Zeit des Endes, in den letzten Tagen. Eigentlich ist doch die Welt seit dem Sündenfall schon von Gott abgefallen. Seit diesem Tag lebt doch eigentlich jeder Geburt schon, jeder Mensch von Geburt an schon im Abfall von Gott. Aber selbst in diesem Grundzustand des Abfalls gibt es noch eine Entwicklung, eine Steigerung. Auch dieser Abfall hat seine Geschichte und Ausreife, die vom Sündenfall im Paradies bis in das Reich des Antichristen reicht. Und diese Entwicklungsgeschichte des Abfalls in der Welt, in quantitativer Hinsicht, was die Zahl, das Ausmaß angeht, wie die Menschen in immer breiterer Masse diesem Abfall huldigen, als auch in qualitative Ausreife. Das heißt, welche Formen, welche Intensität inhaltlich dieser Abfall nun aufnimmt. Beide Linien spricht Paulus hier in 2. Timotheus 3, 1 bis 5 an. Darüber könnte man jetzt wieder eine Stunde halten. Reicht die Zeit nicht. Ich möchte zwei Dinge klar machen. Es geht um den Abfall von Gott als dem Schöpfer und um den Abfall von der Schöpfungsordnung Gottes. Und das möchte ich nur an zwei Dingen klar machen. Der erste Punkt, Homosexualität. Offen, auf breitester Front propagiert als normale, alternative Form der Sexualität. Völlig gleichwertig der Heterosexualität. Völlig gleichwertig. Normal, eben normal. Und ich hätte früher nie gedacht, dass das, was eigentlich sich zu Beginn in einer Nische der Gesellschaft abgespielt hat, so offen und so breit gesellschaftlich propagiert und gesellschaftlich absolut konsensfähig wird. Und dass meine Kinder in der Schule jetzt mit Büchern konfrontiert werden in der Sexualerziehung, die ganz eindeutig sagen, dass die Homosexualität eine völlig normale, alternative Form der Sexualität ist. Und wenn dann jemand kommt, bin befreundet, und dann kommt eben, ja, ist Freundschaft, Beziehung, ja, mit einem Jungen oder mit einem Mädchen. Ja, das ist ganz, ganz normal. Dieses Ausmaß, Homosexualität gibt es schon lange. Das ist als Phänomen nichts Neues. Aber dass es so breit die Gesellschaft durchzieht und so allgemein bejahte Form angenommen hat, das ist die Steigerung im Abfall von der Schöpfungsordnung Gottes. Und ich habe immer gedacht, dazu müsste man nicht mal Christ sein, um zu erkennen, dass das ein Irrweg ist. Denn schon, wenn man die Evolution sieht, an die doch eigentlich alle glauben, oder? Sonst glaubt doch der Ungläubige immer an die Evolution. Da müsste doch schon unter rein biologischen Gesichtspunkten erkennbar sein, dass Homosexualität eine Sackgasse der Evolution ist. Denn sie kann sich ja nicht vermehren. Müsste also nach dem evolutionistischen Denken eliminiert werden, weil sie biologisch keine Zukunft hat. Homosexualität ist nach den Grundsätzen der Evolution eine Sackgasse der Evolution. Sonst wird immer von Evolution geredet. Und in diesem Punkt mit einmal spielt das gar keine Rolle mehr. Merken wir Verblendung. Und das Zweite, ich dachte ja auch nicht, dass das geht, aber das geht noch schlimmer. Wir haben jetzt dieses große Wort vom Gender Mainstreaming. Ja? Genderismus stellt das autonom bestimmte Geschlecht, lateinisch Genus, gegen das von Gott vorgegebene biologische Geschlecht, griechisch Sexos. Mainstream heißt Hauptstrom. Das bedeutet, dass dies die bestimmende Richtung in der Gesellschaft werden soll. Genderismus ist der vom radikalen Feminismus und Neomarxismus angestoßene, selbstüberhebliche Versuch, das Geschlecht selber zu bestimmen. Mit allen Folgen von der Veränderung der Kleidung bis hin zur operativen Geschlechtsumwandlung. Genderismus, der heute bis in die Politik und die Schulen hinein sehr einflussreich ist, besitzt besonders in der homosexuellen und Lesbenbewegung seine Verankerung. Aber der Bundesregierung ist bereits ein eigenes Referat, eine eigene Stelle für diese Förderung des Genderismus eingerichtet worden. Das wird von offizieller Seite betrieben. Ich hätte nie gedacht, dass der Mensch so weit gehen könnte und sagt, Gott schafft mich als Mann oder Frau, das entscheide ich. Das entscheide ich. Dass der Mensch in seiner Auflehnung gegen Gott, in seiner Auflehnung gegen den Schöpfer, der ihn als Mann und Frau erschaffen hat, in seiner Auflehnung gegen den Schöpfer und die Schöpfungsordnung Gottes so weit geht, dass er seine Autonomie auch dahin ausstrecken will, dass er über sein Geschlecht gefällig selbst bestimmt. Das ist keine Mindermeinung. Das kommt wie eine Riesenwelle und wird gepusht und organisiert von den führenden, leitenden Instanzen im Staat. Wahnsinn! Da denke ich, da muss ich doch kein Christ sein, um zu erkennen, was das für ein Wahnsinn ist. Versteht ihr? Das ist der Abfall in der Welt. Der Abfall vom Schöpfer und der Abfall von der Schöpfungsordnung Gottes. Im Bereich des Volkes Israel läuft die Linie des Abfalls in der von Johannes 5, 43 aufgezeigten Weise. Jesus sagt, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Die Messias-Erwartung in Israel ist angesichts von Terror und ständiger Bedrohung hochaktuell. Was meint ihr, wie ihr euch sehnen würdet nach dem Messias, wenn ihr jeden Tag in dieser Unsicherheit lebt, kommt eine Rakete runter, fliegt ein Bus hoch, kommt wieder irgendwo ein Selbstmordattentäter rum und immer umgeben von Feinden. Wie das auf die Psyche geht und wie stark der Beruhigungsmittelkonsum in Israel in breitester Front angestiegen ist, weil die Menschen das schier nicht mehr aushalten. Und deshalb ist natürlich auch die Messias-Erwartung hier hochaktuell unter den Juden. Aber nach jüdischer Überlieferung erweist sich der Messias darin, dass sich durch ihn die Welt zum Positiven verändert. Das ist nach jüdischer Erwartung die Voraussetzung für den Messias, dass sich durch ihn die Welt zum Positiven verändert. Und bei Jesus sehen das die Juden bis heute nicht. Sie sagen, was hat sich denn durch Jesus Positives in der Welt verändert? Die christliche Kirche ist entstanden, ja, und die hat die Kreuzzüge gegen uns gemacht. Was hat sich da positiv verändert? Ja, sie sehen das nicht und können deshalb Jesus als ihren Messias nicht anerkennen. Bei dem Antichristen hingegen, der in seinem eigenen Namen kommt, bei dem werden sie eine Veränderung zum Positiven sehen. Denn der wird den Friedensbund mit Israel schließen. Der wird den Nahostkonflikt beilegen. Der wird den Juden Friede und Sicherheit garantieren. Der wird offensichtlich den Tempel und den Gottesdienst im Tempel wieder ermöglichen. Na, da sehen die Juden, was sich alles zum Positiven verändert. Kein Wunder, dass die auf den Antichristen hereinfallen. Also, das sind zunächst ganz massive, erfreuliche Veränderungen, die sie sehen werden, die dazu führen werden, dass die Masse des jüdischen Volkes dem Antichristen als Messias anhängen und den aufnehmen wird, der in seinem eigenen Namen kommt. Das dritte Quellgebiet des Abfalls, die Linien des Abfalls im Bereich der Gemeinde. Im Bereich der Gemeinde vollzieht sich der Abfall unter anderem, da gibt es mehrere Stellen, die man jetzt nennen könnte, habe ich jetzt nicht die Zeit, um das alles im Einzelnen anzugucken. Ich tippe es nur an. Im Bereich der Gemeinde vollzieht sich der Abfall unter anderem auf den Linien von 1. Timotheus 4, Verse 1 bis 3. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. In Heuchelei, Lügenreden betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Auch im Bereich der Gemeinde gibt es eine Linie des Abfalls. Und weil wir das kaum glauben können, und so viele Argumente dagegen zu sprechen scheinen, deshalb betont der Apostel Paulus diese Tatsache mit den Worten, der Geist aber sagt ausdrücklich. Versteht ihr? Wir wollen das schier nicht glauben. Wir können das immer gar nicht wahrnehmen. Und deshalb sagt Paulus, ich weiß, dass ihr das gar nicht glauben könnt, dass ihr das gar nicht wahrnehmen wollt. Und deshalb sage ich euch, der Geist sagt ausdrücklich, dass etliche von dem Glauben abfallen werden. Also wir kommen an dieser Tatsache nicht vorbei. Der Heilige Geist hat es ausdrücklich gesagt. Und wir sollten deshalb nicht versuchen, diese Tatsache wegzudiskutieren. Es geht um etliche, und es geht darum, dass sie vom Glauben abfallen. Wir müssen aber genau hinhören, um welche Art des Abfalls vom Glauben es an dieser Stelle geht. Paulus denkt hier in den Linien der Gemeinde. Er spricht hier prophetisch für die Gesamtgemeinde. Es geht an dieser Stelle nicht um den offenen Abfall Einzelner, die aus persönlichen Gründen vom Glauben abfallen und mit Jesus nichts mehr zu tun haben wollen, weil er sie enttäuscht hat. Zum Beispiel nicht den Ehepartner geschenkt, auf den sie so lange gewartet haben. Und jetzt treten sie das in die Tonne und gehen selber auf Kurs. Also es geht nicht um Menschen, die aus irgendwelchen Gründen enttäuscht sind von Jesus, an irgendeiner Stelle ausgestiegen sind und sagen, wir wollen mit diesem Jesus nichts mehr zu tun haben. Um die geht's hier nicht. Die hat's immer gegeben und jeder von uns, denke ich, wird mit Schmerzen an Menschen denken, die einmal im Glauben standen und dann an irgendeinem Punkt ihres Lebens aus persönlichen Gründen sich von Jesus abgewandt haben und in die Welt zurückgegangen sind. Ich glaube, da kennen wir alle Menschen. Das tut weh. Von diesen Menschen und den vielen Fragen, die sich mit ihrem künftigen Schicksal in Bezug auf Errettung und Gotteskindschaft verbunden, von diesen Menschen redet Paulus hier nicht. Und deshalb wollen wir es an dieser Stelle auch nicht tun. Paulus redet hier nicht über den Abfall von Jesus in offenbarer Form, sondern über etwas für die Gesamtgemeinde viel Gefährlicheres, über den Abfall vom Glauben in versteckter Form, der nach außen als solches überhaupt nicht zu erkennen ist. Es geht hier um Menschen, die nach wie vor im Raum der Gemeinde sind. Die sind gerade nicht weggegangen aus der Gemeinde und haben gesagt, die wollen mit dem allen nichts zu tun haben. Diese Menschen sind nach wie vor im Raum der Gemeinde. Sie meinen von sich immer noch im Glauben zu stehen, möglicherweise sogar in einer besonders intensiven Form des Glaubens, weil sie sich in besonderer Askese und in einer besonderen Offenheit zu den Geistern und Kräften und Stimmen der unsichtbaren Welt befinden. Die haben sogar offensichtlich teilweise Lehr- und Leitungsfunktion, denn sie reden Lügen und sie können verbieten. Aber nach dem Urteil Gottes sind sie schon längst vom biblischen Glauben, von ihrem eigenen nicht, vom biblischen Glauben, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, sagt Jesus, der, nicht seinen eigenen selbstgemachten Glauben, wie die Schrift sagt. Und von diesem biblischen Glauben sind diese abgefallen, obwohl sie immer noch im Raum der Gemeinde sind, zum Teil Leitungsfunktionen haben und munter von Jesus und dem Heiligen Geist reden können. Und Paulus nennt hier drei Merkmale, wie dieser Abfall vom Glauben sich vollzieht. Er sagt, vom Glauben abgefallen, indem sie, und jetzt kommt quasi die Art und Weise, wie dieser Abfall sich vollzieht, indem sie, drei Merkmale, achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Zweitens, in Heuchelei, Lügenreden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind. Und drittens, verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Also eine Offenheit in die Geisterwelt, in die Transzendenz, eine besondere Offenheit den Stimmen und Kräften dieser transzendenten Welt gegenüber. Sie suchen die Kräfte des Heiligen Geistes und fallen Irrgeistern in die Hände. Sie suchen Begegnungen mit Engeln und geraten an Dämonen. Menschen, die in Heuchelei Lügen reden, die große spezielle Lehren verkünden und in deren Leben dann aber das ganze Gegenteil passiert, Heuchelei. Da werden von einigen die extremsten Lehren hineingetragen in die Gemeinde und wenn du dann hinterguckst, siehst du, dass sie in offener Hurerei leben. Ganz häufig schon passiert. Und das Dritte, verbieten zu heiraten, gebieten sich von Speisen zu enthalten. Die Gesetzlichkeit, diese Gesetzlichkeit. Fällt euch da was ein, zu verbieten zu heiraten? Zölibat. Und wisst ihr, immer dann, wenn der Mensch die Ordnung Gottes enger macht als Gott, ist sie kein Schutzraum mehr, sondern dann beschneidet sie wirklich das Leben. Und wo wir in Gesetzlichkeit leben, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir scheitern und werden depressiv und lassen alles sein, oder wir kommen in die Heuchelei hinein. Und wie lebt sich denn zum Beispiel dieses völlig unbiblische Gebot des Zölibats aus? Na, können wir permanent mitkriegen. Wie sich das Fleisch raus explodiert, weil es hier in eine völlig unbiblischen Art und Weise wieder jede Natur und auch wieder den Schöpfungswillen Gottes hier in ein Korsett reingedrängt wird, dass es sich in den größten Entartungen dann wieder entlädt. Man könnte ganze Bibelwochen über dieses Thema halten, wie sich der Abfall im Einzelnen vollzieht. Und es ist hochinteressant, diesen Spuren im Einzelnen nachzugehen. Kann ich jetzt nicht. Und ich muss auch gestehen, ich habe immer Mühe. Es gibt Brüder, die sind dazu berufen, überall diesen Abfallslinien in unserer Zeit nachzuspüren. Und von denen kriege ich dann jede Woche irgendwie meine Mail mit den neuesten Katastrophenmeldungen. Und manchmal tun mir die auch leid. Also ich bin froh, dass es Wächter gibt in der Gemeinde Gottes, aber ich mag nicht zu denen gehören, die jede Woche nur unterwegs sind, um den nächsten Dreck ausfindig zu machen. das ist auch sehr belastend. Also ich habe sogar teilweise Zeitschriften abbestellt aus dem geistlichen Sektor, nur weil die eine schlimme Meldung nach der anderen gebracht haben. Ich sage, das kann nicht sein, dass ich meinen Blick immer fixiere auf die nächsten Katastrophen. Das kann nicht sein. Also man muss es wahrnehmen. Wir müssen schon mitkriegen, was läuft und nicht hier in unserem Wolkenkuckucksheim leben. Müssen wir orientiert sein. Aber wir müssen nicht jedem Dreck hinterher spüren, sammeln und dann also seitenlang jede Woche diese Auflistung machen. Ich glaube nicht, dass das gut tut. Ja. Also, Abfallslinie, drittes Quellgebiet in der Gemeinde. Und jetzt die Frage, was ist eigentlich das wichtigste Mittel gegen den Abfall? Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 21, prüfet alles. Prüfet alles. Und Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 1, es sind viele falsche Geister in die Welt hinausgegangen. Deshalb prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Was ist also unsere entscheidende Aufforderung, apostolische Aufforderung an die Gemeinde zur Abwehrung von Verführung und Abfall? Prüfet. Prüfet alles und prüfet die Geister. Woran können wir prüfen? Woran? Am Wort Gottes. Nur am Wort Gottes. Und wer sich im Wort Gottes nicht auskennt, der hat keinen Prüfungsmaßstab. Und der ist ausgeliefert diesen Verführungen. Darum ist es so wichtig, dass wir ins Wort hineinwachsen, wühlen. Dass wir nicht nur mal so ein kleines Verschen aus den Losungen lesen. Ist schön. Aber wir brauchen ein tieferes Verwurzeltsein und hineinwachsen ins Wort. Damit wir diesen Verführungen nicht auf den Leim gehen, damit wir einfach Beurteilungskriterien haben. Die haben wir nur im Wort. Und darum wird ja auch immer wieder versucht, die Maßgeblichkeit des Wortes in irgendeiner Weise zu streichen. Entweder durch die liberale Theologie, die sagt, alles Menschenwort und so, die paar Sachen Gottes Wort, die filtern wir raus. Da kann man gar nicht nachprüfen, dann ist ja alles Menschenwort. Oder durch christlich-theologische Einstellung, durch die einfach mal gesagt wird, das gilt uns nicht, das gilt uns nicht, das gilt uns nicht, das gilt uns nicht. Und dann hat man mit einmal auch nur noch was Kleines übrig. In beiden Fällen wird das Wort Gottes der Gemeinde aus der Hand geschlagen und geht dieser Prüfungsmaßstab verloren. Ich bin abgeholt worden, jetzt vom Flughafen, ich habe euch das ja schon mal erzählt, mein großer Auftakt hier für diese Tage. Und der mich abgeholt hat, der hat in seinem Navi eingegeben, hat gesucht und da war in sein Navi eingegeben Flughafen Stuttgart. Das hat er aktiviert und dann fuhr er los. Und der arme Bursche ist noch nicht so lange hier, der kannte sich hier nicht so aus in der Gegend. Und der hat sich auf sein Navi verlassen, denn es war ja gespeichert unter der Überschrift Flughafen Stuttgart. Tatsächlich war aber unter dieser Bezeichnung abgespeichert der Datensatz Flughafen Frankfurt. Der Junge ist also unterwegs auf der Autobahn. Guckt auf sein Navi, Flughafen Frankfurt, fährt und fährt und fährt. Kennt sich nicht aus und merkt deshalb sehr spät, noch vor Frankfurt, aber sehr spät, dass er auf der falschen Spur ist. Er hat der Etikette, der Überschrift Flughafen Stuttgart vertraut. Und in Wirklichkeit war unter dieser richtigen Überschrift was ganz Falsches inhaltlich eingespeichert. Und er kannte sich nicht aus. Er hatte keinen Maßstab, an dem er das korrigieren und prüfen konnte. Und deshalb ist er in die falsche Richtung gefahren und habe ich warten müssen. So war das. Und das läuft geistlich auch so. Da werden im Raum der Gemeinde Dinge abgespeichert, unter guten richtigen Begriffen. Hingabe an den Heiligen Geist. Dann drücken wir das und dann kommen mit einmal ganz andere Geister. Ja? Aber das ist nur eins von vielen Phänomenen. Besondere Heiligkeit mit einer Gesetzlichkeit. Besondere, spezielle, exklusive Lehren und mit einmal Heuchelei. Also es gibt es in vielen Spielarten. Und immer haben wir da so ein Etikett, das drücken wir, so steht das richtig drauf. Und wenn wir dann den Prüfungsmaßstab nicht haben, gehen wir in die Irre. Also prüfet alles am Wort Gottes und dazu müssen wir hineinwachsen. Und prüfet auch die Geister. Auch der Heilige Geist lässt sich prüfen. Der Heilige Geist hat ja geschrieben, prüfe die Geister. Das bedeutet, der Heilige Geist wird nie beleidigt sein, wenn wir eine bestimmte Wirkung, die wir nicht einordnen können, zunächst mal am Wort vorsichtig prüfen und nicht gleich Halleluja brüllen bei allem, was da abgeht. Und wenn dann jemand vor uns steht und sagt, ihr betrübt da gerade den Heiligen Geist, und wenn ihr das in Frage stellt, begeht ihr die Sünde wieder den Heiligen Geist. Was maßt ihr euch an? Versteht ihr, was da abläuft? Da versucht man, die Prüfung zu umgehen, indem man die Leute, die prüfen wollen, in Angst und Schrecken versetzt. Wenn du das in Frage stellst, könnte das die Sünde wieder den Heiligen Geist sein. Wie kannst du dir das anmaßen? Der Heilige Geist lässt sich prüfen. Der Heilige Geist ist froh, wenn er geprüft wird. Er möchte das und er möchte ja am Wort Gottes uns dazu auch überhaupt erst in die Lage versetzen. Lassen wir uns also von niemand ins Boxhorn jagen, der vorn steht und sagt, im Namen des Herrn sage ich dir, kann ich ja nicht widersprechen, kann ich nicht prüfen. Schauen wir mal, ob das im Namen des Herrn war. Schauen wir mal, prüfet alles, alles. Das ist der einzige Weg, das einzige Mittel gegen den Abfall. Amen. Ich will noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, immer wieder danken wir dir, dass wir dir gehören dürfen, dass du uns dein Wort geschenkt hast, damit wir ein Licht haben in der Finsternis dieser Welt, dass wir den Weg erkennen können und dass wir auch die Irrwege erkennen können. Danke für deinen Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast und der uns immer wieder dein Wort lebendig macht. Herr, bewahre uns in dir und wie du es verheißen hast, der du angefangen hast, vollende dein Werk in uns bis auf den Tag, an dem du kommst und uns zu dir nimmst. Danke, Herr, wir beten dich an. Amen.